Hallo Bernhard, wieder da.
Ich bin wieder da. Wir hatten eiskalt meine Batterie leer telefoniert, aber ich hänge jetzt sozusagen hier in verkürzter Haltung am Ladegerät, aber es wird gehen.
Gut. Wir waren ein bisschen die Reaktion Westafrikaner Mali dabei. Trotzdem nochmal zurück. Das Erstaunliche bei dieser ganzen Entwicklung des letzten Jahres ist ja eigentlich, du hast schon das angesprochen, es sind ja, die Macht kommt aus den Gewehrläufen, es sind Milizen, die als Folge der libyschen Intervention praktisch zurückgeflutet sind nach Mali selbst auf der einen Seite. Trotz und alledem, bei aller Rivalität ist immer die Frage, wie ist es möglich, dass selbst solche rivalisierenden Kräfte sich denn doch so lange etablieren können?
Ich denke, es hat mit dem Machtvakuum zu tun, das wiederum mit der extremen Korruption des alten Regimes zusammenhängt. Also tatsächlich sind viele Waffen aus nach dem Libyen-Krieg von 2011 dorthin geflossen, Waffen, die zum Teil von Frankreich an Gaddafi, an das alte libysche Regime verkauft worden waren, die dann in die Hände seiner Opponenten gerieten. Opponenten, die dann 2011 nach dem Kurswechsel Frankreichs gegenüber Libyen wiederum durch Frankreich unterstützt worden waren. Es gilt insbesondere für die Tuareg, die ja in Libyen, oder von denen manche in Libyen sich als Gaddafis Leibwächter und Prätorianergarde verdingt hatten, also als Söldner. Die Islamisten dagegen, die waren schon lange in der Zone aktiv. Die waren vorher eher in Südalgerien, wurden in Algerien in die Wüste abgedrängt, sind in Algerien ja auch politisch gescheitert, also was den Versuch betrifft, die politische Macht in Algerien zu übernehmen, und sind nach Nordmali eingesickert. Die hatten dort seit ca. 2003 schon ein Joint Venture mit Schmugglerbanden, die halt in der Wüste aktiv waren, begonnen einzurichten. Also diese Schmugglerbanden waren eben zum Teil Tuareg, weil die es gewohnt sind, in der Wüste zu überleben. Also die algerischen Städter, die in diesen islamistischen Gruppen dort in Algerien aktiv waren, die hätten keine 3 Tage in der Wüste überlebt, aber die hatten dank dieser Kooperation mit Nomadengruppen und Schmugglerbanden eben es geschafft, sich dort einzurichten. Und die Tuareg-Gruppen wiederum erhielten dann halt Zulauf von ihren Leuten, die aus Libyen zurückkamen. Aber ich denke, dass sie dort sozusagen tatsächlich das Machtvakuum ausfüllen konnten, hängt zusammen mit der Schwäche des malischen Zentralstaates, und der wiederum hängt zusammen mit der mit dem Charakter des alten Regimes unter dem Präsidenten ATT, also Amadou Toumani Touré. Mali war durchaus in den 90er Jahren eine, in Anführungszeichen, Musterdemokratie in Westafrika. Also 1990 begann eine Welle der Demokratisierung im ganzen französischsprachigen Afrika. Vor dem Hintergrund der Fernsehbilder von der Implosion der staatssozialistischen Einparteiensysteme in Mittel- und Osteuropa. Und in den meisten Fällen waren das allerdings gefakte Demokratisierungsbewegungen. Das heißt, es gab durchaus Demokratisierungsbewegungen von unten, Demonstrationen, auf die auch geschossen wurde. Und dann wurden solche Nationalkonferenzen eingerichtet, um eine Demokratisierung zu erreichen, die dann aber in der Regel majorisiert wurden, indem halt der Präsidentenpalast 70 Parteien gründen ließ und sozusagen die Demokratisierung auf dem Wege wieder kassierte. Es gab dann auch fingierte Wahlen, wo dann aber die Ergebnisse manipuliert wurden. Aber in Mali verlief es eben anders. Es gab 2 Länder, wo es wirklich anders verlief und wo es eine Demokratisierung sozusagen von unten gab, Mali und Benin. Benin ist eine andere Nummer, weil Benin eines der wenigen, in Anführungszeichen, kommunistischen oder staatssozialistischen Regimes in Westafrika war, also das einzige in der Form. Mali war eine Militärdiktatur, eine pro-westliche Militärdiktatur unter Moussa Traoré von 1968 bis 1991, und die wurde durch die Bevölkerung gestürzt. Also es gab auch 200, 300 Tote. Und in der Folge war Mali eine echte Demokratie, wo es also auch Parteienvielfalt gab, viele NGOs, Zeitungsvielfalt. Aber in den 2000er Jahren kam das in die Krise, weil die Menschen eben zunehmend enttäuscht waren aufgrund der fortwährend grassierenden Armut und aufgrund der zunehmend massiven Korruption des Regimes auch. Und diese Gruppen konnten in Nordmali eben das auffüllen, das Vakuum, das dadurch entstand. Zusätzlich mit dem, was ich vorher benannt habe, bevor die Batterie leer ging, nämlich die Tatsache, dass eben auch in der Armee Korruption grassierte, die dafür sorgte, dass zum Teil der Wunsch des Regimes, auch diese Region militärisch abzuriegeln, gar nicht vor Ort durchgesetzt wurde, weil Waffen zum Beispiel nicht ankamen, sondern eben versickerten, und weil Teile der Armeehierarchie durchaus ihr eigenes Spiel mit den Rebellen spielten. Die haben nämlich unter sich einen blühenden Handel zum Teil unterhalten.
Mhm. Wenn wir jetzt mal so angucken, wir haben die libysche Intervention, französisch-britisch, wir haben jetzt die französisch erstmal alleine gehende Intervention, wir haben das Bemühen der EU, das Ganze wiederum militärisch abzusichern mit Ausbildungsmissionen. Es scheint ja nicht sehr
perspektivisch. Und wir hatten 2011 die Intervention Frankreich in der Côte d'Ivoire in Westafrika,
ja,
und wir haben jetzt die starke Bewegung, die Intervention auch zu doppeln mit einer Intervention westafrikanischer Staaten, deren Generalstabschefs sich ja gestern getroffen haben. Und es gibt seit vergangenem Freitag eine Liste von Zusagen von Truppen aus Staaten der Region. Burkina Faso, das Nachbarland, das natürlich gerne in Mali ein Wörtchen mitreden würde beim großen und schwachen Nachbarn, hat das erste 500 Mann zugesagt, in Togo 500 Mann zugesagt, Niger hat 500 Mann zugesagt, Senegal hat 500 Mann zugesagt und noch andere Staaten der Region, Guinea, Ghana. Also es gibt tatsächlich den Versuch, diese Truppen jetzt draufzusatteln und dann allmählich die afrikanischen Truppen der Region die Sache ausbaden zu lassen. Aber sozusagen, nachdem Frankreich die Sache klar gemacht hat vom strategischen Plan her, angekündigt war ja eher das Gegenteil, dass das sozusagen eine afrikanische Intervention wird mit französischer Hilfe, und jetzt ist halt das Umgekehrte gemacht worden.
Meine Frage zum Schluss wäre eigentlich die, es sieht ja nicht gerade so aus, dass das zu einer weiteren Stabilisierung führen würde. Wenn wir die Ketten angucken, weder Libyen ist stabilisiert, in Anführungszeichen, die gesellschaftlichen Verhältnisse, noch wird ist absehbar, dass diese Form, nämlich es primär über das Militär zu regeln zu wollen, zu einer irgendwie gesicherten Form führen wird.
Also grundsätzlich nein. Die Dschihadisten hatten ja sozusagen auch ihren Fokus, jetzt ihren Brennpunkt, wo sie sich festsetzen, und die werden sich jetzt zerstreuen und werden auch die Widerständler und Rebellen spielen. Und die sind natürlich auch froh, dass sie jetzt sozusagen die Rebellen gegen die Neokolonialmacht spielen können, um nicht als die Unterdrücker, die sie sind, sondern als Widerständler zu erscheinen. Es gibt allerdings Interventionen, wo es tatsächlich so ist, dass auf die Dauer sozusagen politische Verhältnisse im Sinne der Intervenierenden geordnet werden. Libyen, glaube ich, müsste man sich noch mal näher angucken. Also es gibt tatsächlich eine gewisse politische Instabilität in Libyen, die aber auch damit zusammenhängt, welche Gesellschaft das alte Regime hinterlassen hat, weil das alte Regime ja sozusagen überholte regionale oder Stammesstrukturen am Leben gehalten hat, weil es seine politische Basis war, weil es keine politischen Parteien, keine sonstigen modernen Massenorganisationen gab, weil das Regime das alles verboten hatte. Diese Sachen leben zwar fort, und es gibt auch Konflikte, es gibt auch Gewalt zum Teil zwischen lokalen Bevölkerungsgruppen, vor allem im Süden von Libyen, die Araber gegen die Tobu, das sind schwarze Libyer, Westlibyer gegen Ostlibyer. Aber da hat man, glaube ich, auch einfach mal den Deckel vom Topf gezogen, und jetzt sieht man, was im Topf brodelt, was aber vorher schon am Brodeln war. Also unter dem alten Regime, was aber repressiv unter dem Deckel gehalten wurde. Das kann durchaus so vor sich hin wesen weiterhin. Aber also klar ist, dass eine Militärintervention allein das nicht regelt, sondern das kann natürlich nur sich in einer Weise stabilisieren, sei es jetzt in einer wünschenswerten und auch nicht wünschenswerten Weise, also in einer wünschenswerten Weise, dass dort halbwegs demokratische Verhältnisse herrschen und die Menschen halbwegs besser leben, oder in einer nicht wünschenswerten Weise, dass halt irgendein Regime sich durchsetzt, was ja auch nicht immer im Sinne der Bevölkerung ist, sage ich mal höflich. Aber das kann sich natürlich nur stabilisieren durch politische Konsensbildung und oder durch soziale Partizipation der Bevölkerung. Also das kann man natürlich allein von einer Militärintervention nicht erwarten. Dennoch ist es mitunter möglich, dass eine Militärintervention Gruppen, die eine negative Rolle spielen, niederhält. Das ist, was und vertreibt. Das ist, was die Bevölkerung sich im Moment erhofft. Aber ich habe tatsächlich auch nicht die Erwartung, dass dieser Applaus, über den wir vorher sprachen, von durchaus vielen Menschen aus der Region, das heißt, dass sie in der Region leben, in Westafrika, oder dass sie in Frankreich leben, dass der lange anhält. Ich glaube, dass da eben das ganz stark davon abhängt, wie schnell tatsächlich die Gruppen besiegt werden können und auch was danach kommt für die Menschen.
Das sagt Bernhard Schmidt, Jurist, wie ich gelernt habe, und freier Autor. Genau. Bernhard, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine Wissen und deine Erfahrung und deine Einschätzung zu Mali und der französischen Militärintervention, die sehr im Wesentlichen jetzt ist.
Ja.
Ich bedanke mich ganz herzlich.
Bitte, bis die Tage.
Bis Tschüss. Die Tage.